Schönen guten Morgen. Der eine oder andere in meinem Alter oder älter wird auf jeden Fall diesen Werbeslogan noch kennen. 3, 2, 1, meins. Also eBay war mal richtig im Rennen, ja, als es gerade aufkam. Da war ich auch so im eBay-Ersteigerungsfieber. Heute bei eBay-Kleinanzeigen muss man irgendwie noch so Festpreis zahlen oder mit dem Händler direkt in Kontakt treten. Das ist ja schon fast langweilig. Aber früher, so die eigentliche eBay-Idee war, man ersteigert sich etwas. Und man saß manchmal nachts davor, weil dann genau dann lief die Aktion aus, wenn man irgendetwas Besonderes haben wollte. Und man hat so gesagt, okay, ich bin im Moment der Höchstbietende mit 2,50 Euro. Also ich war Schüler und hatte nicht so viel Geld und ich hatte aber irgendwelche Dinge, die ich unbedingt haben wollte, was ich so Zigarettenaufsteller, seht, ich bin weiter in meiner Heiligung vorangeschritten, so Zigarettenaufsteller, die waren beleuchtet und dann saß ich davor mit 2,50 Euro schon der Höchstbietende, aber man wusste, in den letzten Sekunden gibt es immer noch andere Leute, die legen dann noch so einen Euro mehr drauf, also saß man davor, hat dann immer aktualisiert und früher hatte man ja irgendwie so Modem und dann dauerte das. Und dann konnte man, entweder hatte man dann Pech und man war nicht der Höchstbietende oder man hat nochmal was draufgelegt und konnte sich dann freuen. Und nach der Aktualisierung, die Aktion war beendet und man war der Gewinner und das Ding war meins. Tolles Gefühl, gewonnen, meins, ich bin stolzer Besitzer von Zigarettenausstellern. Oder ich kann mich daran erinnern, als ich unser letztes Auto gekauft habe. Also man, bei den Autos ist es ja so, wenn man jung ist, dann kauft man sich irgendwie dann den Golf 2 für 400 Euro und dann steigt man so langsam auf und unser letztes Auto, dann so ein Skoda Octavia, schon größer, so ein Kombi. Und dann hatte ich im Vorfeld, bin ich hingefahren, habe mir den angeguckt mit einem Freund und dann sind wir übereingekommen und dann bin ich mit dem Zug nochmal hingefahren, um das Auto auch in Empfang zu nehmen, also von einer Privatperson. Er holte mich vom Bahnhof ab. Der Wagen war extra gewaschen, weil der hat dieses Auto geliebt. Er ist dann nochmal schön mit durch die Waschanlage gefahren. Und dann hat er mich mit nach Hause genommen, hat noch erzählt, was er extra an Sachen eingebaut hat. Und dann saßen wir bei ihm so in seinem Wohnzimmer, haben noch einen Kaffee getrunken. Und dann ist man übereingekommen, den Vertrag, hat den unterschrieben, hat das Geld überreicht. Und das war so ein Moment so, wow, krass, so ein Auto und das ist jetzt meins. Darf ich mit rumfahren? Das besitze ich. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch so Dinge, wo du so eine emotionale kleine Verbundenheit so hast, die du dir gekauft hast und dann war es meins. Das gehört mir. Vielleicht hast du irgendwie so mal im Kopf, gehst mal 1, 2, 3 Dinge durch, zu denen du noch so einen Link hast. Vielleicht war es das Haus, was du gekauft hast oder was auch immer, dein Porsche oder irgendwelche tollen Schuhe, was auch immer. Meins. Also Frauen und Kinder gehören nicht dazu, gehört nicht zum Besitz. Und ich möchte mit uns heute die Frage beleuchten, was ist eigentlich eine gesunde und für einen Jesus-Nachfolger auch angemessene Haltung zu dem, was ich besitze? Was ist da eine passende Haltung dazu? Und ich habe mal die Predigt überschrieben mit alter Verwalter, damit man sich das auch merken kann. Und wir schauen gleich in einen Bibeltext rein, aus dem Bericht, den Lukas geschrieben hat über das Leben Jesu. Und er beschreibt dort eine Situation, wo Jesus mit seinen Jüngern im Gespräch ist und dort mit zwei Gleichnissen den Jüngern etwas verdeutlichen will. Sie sind im Gespräch und das Ding ist, bei Gleichnissen, die auszulegen, ist ungefähr so wie einen Witz zu erklären. Aber ich tue es trotzdem. Weil diese Gleichnisse uns in eine Perspektive mit hineinnehmen wollen, die wir als Jesus-Nachfolger haben sollten. Und in unserer ganzen Predigtreihe geht es ja genau darum, auf unser Leben zu schauen, eine Perspektive auf unser Leben einzunehmen, die nicht geprägt ist durch das Hier und Jetzt, durch das Heute, sondern aus einer Perspektive geprägt ist, die aus der Ewigkeit herausschaut, aus dem Morgen heraus auf unser Leben schaut. Wir gucken ja mal so in die Zukunft, so was machen wir morgen, wie entscheiden wir morgen. Und wir gehen jetzt aber einfach mal weiter an unserem Leben vorbei, drehen uns schnell um und schauen auf unser Leben zurück, weil vom Ende her denken viele Vorteile mit sich bringt. Wir treffen Entscheidungen auf einmal ganz anders. Der Bibeltext steht in Lukas 12. Dort heißt es, haltet euch bereit, und seid wach wie jemand, der auf die Rückkehr seines Herrn vom Hochzeitsfest wartet. dann werdet ihr die Tür öffnen und ihn sofort hereinlassen können, wenn er kommt und anklopft. Gesegnet sind diejenigen, die vorbereitet sind und seine Rückkehr erwarten. Ich verspreche euch, er wird sie Platz nehmen lassen, sich eine Schürze umbinden und sie bedienen, während sie sitzen und essen. Vielleicht kommt er mitten in der Nacht oder kurz vor der Morgendämmerung, doch wann er auch kommt, gesegnet sind all diejenigen von seinen Dienern, die dann bereit sind. Ein Vers überspringe ich. Und noch Vers 40. Deshalb müsst ihr jederzeit bereit sein, denn der Menschensohn wird dann kommen, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Wer von euch liebt es, spontan Besuch zu kriegen? So richtig spontan. Hey, Leute, die immer vorbereitet sind. Aber vielleicht haben die anderen, die jetzt nicht so auf spontanen Besuch stehen, auch so Bekannte, die 5 Minuten vor anrufen und sagen, hey, wir sind gerade in der Nähe und wir dachten, wir kommen mal eben vorbei und du bist so perplex und willst ja auch freundlich sein und sagst, nee, passt gerade nicht. Und das bringt dich etwas in Panik. Du fängst an, dein Haus aufzuräumen, ja, irgendwo die Klamotten noch in den Schrank zu werfen und irgendwo findest du auf dem Tisch noch das ganze Frühstück verteilt, das musst du aufwischen und die Marmeladenflecken, die sträuben sich mit Händen und Füßen dagegen, irgendwie weggekratzt zu werden, aber du denkst, ich will da gleich sitzen mit meinen Gästen. Also muss das doch sauber aussehen, weil ich will ja auch noch einen guten Eindruck hinterlassen. Und dann rennst du noch zum Glück ins Badezimmer und findest noch die Unterwäsche und packst sie schnell in den Wäschekorb und denkst, huh, und dann klingelt es auch schon und Staubsaugen hättest du eh nicht mehr geschafft. Und dann stehst du an der Tür, öffnest und sagst, oh, schön, dass ihr da seid. Schweißgebadet. Und wie anders ist die Situation, wenn man weiß, hey, wir haben uns verabredet mit Freunden am Samstagmorgen, wir wollen schön zusammen brunchen. Freitagsabends räumst du alles auf, das, was du vorbereiten kannst, bereitest du schon vor. Samstag früh gehst du entspannt zum Bäcker, hast vorher noch die Zeit, irgendwie so deine Haare fertig zu machen, dich zu duschen in aller Ruhe und den Käse schön auf der Etagere anzurichten, noch ein paar Weintrauben hinzulegen. Und du erwartest deine Gäste, bist ganz entspannt, kannst die Tür aufmachen und ihr genießt so einen richtig schönen Vormittag und denkst, hey, ist alles perfekt, super, voll schön. Also seitdem wir Kinder haben, gibt es es nicht mehr, aber so eigentlich von der Idee her. Was für ein Unterschied ist es doch, vorbereitet zu sein auf so einen Besuch oder eben böse überrascht zu werden. Und Jesus spricht in diesem Gleichnis genau davon. Er erzählt von dem Herrn, der irgendwie auf eine Hochzeit geht, der weggeht in diesem Gleichnis und der spontan zurückkommt. Und diese Hochzeiten damals, die gingen ja immer ein paar Tage länger als bei uns. Und eigentlich hätten die Diener erwarten können, okay, irgendwann kommt der Herr wieder, aber vielleicht auch nicht so schnell, vielleicht nicht gleich am 2. Tag, sondern vielleicht ist er eigentlich erst in 7 Tagen wieder da. Und es war durchaus auch überraschend, dass der eventuell nachts wiederkommt, weil nachts warst du nicht unterwegs, nachts bist du auch nicht von der Hochzeit nach Hause gekommen, das hat man nicht gemacht. Also hätte man auch nicht unbedingt erwarten können von einem Diener, dass er die ganze Nacht an der Tür sitzt und darauf wartet, dass der Herr nach Hause kommt. Aber Jesus sagt genau das, hey, pass auf, ich komme in einer Situation, in der du es eigentlich nicht erwartest. Du kannst es nicht aussehen oder ausrechnen, wann ich wiederkommen werde, sondern es wird überraschend sein. Und Jesus macht seinen Jüngern klar, hey, wenn ich eines Tages wiederkomme, wird es überraschend sein, ohne vorherige Ankündigung. Ich rufe noch nicht mal 5 Minuten vorher an, dass du schnell sauber machen kannst, sondern es wird überraschend sein. Und in dem Bibeltext spricht Jesus weiter von einer Belohnung für diejenigen, die aber in dieser dauerhaften Erwartungshaltung leben. Es könnte heute sein, dass Jesus wiederkommt. Nicht morgen, sondern es könnte heute sein. Und er sagt, hey, wenn du in einer solchen Erwartungshaltung lebst, wirst du belohnt werden. Und es geht ja nicht irgendwie darum, dass wir mit einer Kanne Kaffee an der Tür sitzen die ganze Nacht, völlig übernächtig und denken, oh, wann klopft Jesus an? Sondern diese grundsätzliche Haltung in meinem Leben, die Ewigkeit ist nicht irgendwas, was mich bei mir 60 Jahren vielleicht erwartet, wenn ich abtrete. Oder vielleicht in 10, wie auch immer, was ich für Gedanken über mein Leben habe. Sondern eine grundsätzliche Haltung habe, heute könnte meine Ewigkeit beginnen oder heute könnte Jesus wiederkommen. Und ich glaube, Jesus möchte diese Erwartungshaltung damals bei seinen Jüngern wecken und er möchte sie auch heute bei uns wecken. Und das ist ja etwas, was total leicht wegrutscht. Und das ist, glaube ich, auch keine Sünde, wenn es so ist. Aber ich glaube, deswegen ist es gut, uns immer wieder daran zu erinnern, in dieser Wartungshaltung zu leben. Und die ersten Jünger, denen fiel das leichter. Bei uns sind es ja schon 2000 Jahre her, dass Jesus das gesagt hat. Und dass man da denkt, ja, vielleicht wartet er auch einfach noch 1000 Jahre. Was betrifft mich das? Aber Jesus sagt, die Erwartungshaltung, die werde ich belohnen. Ich habe früher auf einigen Kinderfreizeiten mitgearbeitet. Und um den Kindern irgendwie einen Ansporn zu geben, damit sie ihr Zimmer sauber halten, haben wir gesagt, okay, es gibt ein Belohnungssystem und jeden Tag küren wir einen Gewinner und da gibt es ein paar Bonbons für. Und am ersten Tag der Freizeit haben wir dann um 12 Uhr oder so haben wir die Zimmer kontrolliert und natürlich hat ein Mädchenzimmer gewonnen. Und zum Mittagessen haben wir das dann verkündet und haben gesagt, ja, das Mädchenzimmer von bla 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 hat gewonnen. Und hinterher kommen dann die Jungs an und sagen, hätten wir gewusst, dass es was zu gewinnen gibt, hätten wir uns mehr angestrengt. Ja klar, vielleicht solltet ihr besser zuhören. Jesus lässt seine Jünger nicht im Unklaren darüber, dass es etwas zu gewinnen gibt. Dass diese Haltung in ein Leben aus dieser Haltung heraus eine Belohnung nach sich ziehen wird. In Vers 37 heißt es, gesegnet sind diejenigen, die vorbereitet sind und seine Rückkehr erwarten. Ich verspreche euch, er wird sie Platz nehmen lassen, sich eine Schürze umbinden und sie bedienen, während sie sitzen und essen. Der Herr des Hauses wird die Diener belohnen, die vorbereitet sind und seine Rückkehr warten. Da steht nicht, er wird die Diener belohnen, die seine Rückkehr erwarten und in dieser Erwartungshaltung auch erleben. Das mag sein, dass ich mein ganzes Leben in dieser Erwartungshaltung verbringe, es trotzdem nicht erlebe, sondern sterbe und dann in der Ewigkeit bei Jesus sein werde und trotzdem werde ich belohnt. Also es lohnt sich für uns, wenn du sagst, ich bin Jesus-Nachfolger, es lohnt sich für uns, diese Haltung einzunehmen. Meine Haltung im Hier und Jetzt hat eine Auswirkung darauf, wie ich die Ewigkeit verbringen werde. Unser Glaube bestimmt, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Glaube ich an Jesus Christus, an den Gekreuzigten? Habe ich das für mich angenommen? Dann werde ich meine Ewigkeit bei ihm verbringen. Aber wie ich die dort verbringe, wird entschieden, indem wie ich mein Leben hier lebe. Nach einer Rückfrage von Petrus in diesem Text, für wen diese Hinweise denn eigentlich gelten, also ob das allgemeingültig ist oder für andere Leute, antwortet Jesus, ich spreche von jedem treuen und umsichtigen Diener, dem der Herr die Verantwortung überträgt, sein Haus zu verwalten und seine Familie zu versorgen. Das heißt, in erster Linie sagt Jesus, das gilt für euch, meine lieben 12 Jünger, meine Apostel, die später die Grundlage oder die Säulen der Gemeinde sein werden. Aber ich glaube, es gilt auch für Leiterschaft in Gemeinde im Allgemeinen, weil das eine Folge davon ist, ein Prinzip, was Jesus dort beschreibt. Leiterschaft auf allen Ebenen. Und das Ding ist, an Leiterschaft wird immer ein höherer Maßstab angelegt. Und in dritter Linie, glaube ich, hat das, was gleich auch folgt, eine Erläuterung Jesu, gilt auch für Christen ganz allgemein. Wenn du sagst, ich folge Jesus nach, ich bin Christ, dann gilt das, was er dort erklärt, auch für dich. Das zeigen andere Stellen im Lukas-Evangelium oder der ganze Kontext, in dem das steht, zeigt, dass diese Ansprache Jesu Allgemeingültigkeit für jeden Christen hat. So, und Jesus schließt dann mit einem weiteren Vergleich an und malt den Jüngern ein Bild vor Augen, welche Auswirkung das hat, so eine Erwartungshaltung tatsächlich in seinem Leben mit sich zu tragen. Und Jesus erklärt ihnen etwas über gute Verwalter. Verwalter, die in seinem Sinne handeln. Und ich habe ja gerade schon gesagt, Gleichnisse auszulegen ist wie Witze erklären. Und deswegen versuche ich einfach, dieses Bild auch zu malen. Und ich darf mal meine Familie vorstellen. Die muss ich ihm suchen. Fangen wir mal hier an. Und ihr dürft dann gleich nach vorne kommen. Herzlich willkommen, Jonathan. Einmal nach vorne kommen, bitte. Hallo, Maja. Auch du darfst nach vorne kommen. Dürft dich einfach irgendwo auf die Bühne setzen. Und hier ist meine Frau Mirjam. Ihr dürft euch gerne da oben hinstellen. Das ist meine Familie. Meine Familie, die habe ich echt gern. Die liebe ich. Ich würde mein Leben für sie lassen. Ja, meine Kinder, mir geschenkt. Meine Frau, mit der ich seit 10 Jahren verheiratet bin. Ich liebe die. Ich würde wirklich alles für die geben. Die sind mir so, so wichtig. Und jetzt darf ich noch mehr Leute begrüßen. Und denen gebe ich einen Auftrag. Diesen Leuten vertraue ich. Kashi ist mein erster Verwalter. Du bist angestellt. Herzlichen Glückwunsch. Auch du darfst einmal mit nach vorne kommen. Indra auch. Komm. Und Diana. Damit das hier nicht zu lange dauert. Auch fantastische Leute, Verwalter. Ich vertraue ihnen einfach mal so. Und meinen Verwaltern sage ich, hey, ich finde euch gut, ich möchte euch unterstützen, ich möchte, dass ihr gut leben könnt, dass ihr also gut über die Runden kommt. Aber ich habe eine Familie, die ist mir echt extrem wichtig und ich bin, den nächsten Monat bin ich weg. Und deswegen vertraue ich dir richtig viel Geld an. Mein Bausparvertrag und mein monatliches Gehalt gebe ich dir alles. Okay? Aber ich finde auch, dass ihr Spaß haben solltet. Und hier ist so ein Dauergutschein fürs Kinoeintritt. Und man muss ja viel telefonieren auch hier. Ich vertraue dir auch mein Handy an und so. Ein Auto, es ist gut, immer durch die Gegend fahren zu können. Und irgendwo muss man ja auch noch leben können. Meine Haustürschlüssel vertraue ich euch an. Ach so, ich habe auch noch Weihnachtsgeld bekommen diesen Monat. Das gebe ich auch noch dir. Hey, weil du bist ein guter Typ. Und also ich verschwinde jetzt, den nächsten Monat bin ich weg. Das ist meine Familie. Mir ist wichtig, dass meine Familie auch gut lebt. Okay? Ich vertraue euch. Ihr seid tolle Leute und ja, ihr kümmert euch drum. Super, finde ich klasse. Diana, was würdest du im nächsten Monat, was würdest du machen?
Erstmal muss ich gucken, wie es deiner Familie geht. Ob die was zum Essen haben, ob die Versicherung gut, alles gut ist sozusagen. Es muss alles mit deiner Familie gut und deine Vergnügen, ja, alles gut sein muss.
Hey, super, das ist toll, das freut mich, dass ich in dir jemanden gefunden habe, der sich so toll um meine Familie kümmert. Das ist cool. Ich werde im nächsten Monat wiederkommen, wenn ich wieder weg muss. Ich gebe dir das wieder. Ich vertraue dir. Indra, mit welcher Einstellung würdest du das eigentlich tun, meine Familie? Weil ich glaube, du würdest es eh nicht machen wie Diana. Mit welcher Einstellung würdest du das tun?
Ich würde versuchen, mich in deine Gedanken reinzulesen und zu gucken, was würde Jürgen denn tun?
Und mein lieber dritter Verwalter, was denkst du, wie ich deine Einstellung, dein Verhalten am Ende beurteile?
Ja, das hängt davon ab, was ich vorher gemacht habe.
Ähnlich wie die anderen beiden, weil du bist vom gleichen Herzenstyp.
Ja, ich hoffe mal ganz gut. Also ja, also das ist schon so, dass ich mir das immer wieder vorstelle, wie das ist, wenn du dann da bist. Also ich stelle mir diese Situation vor, und das meine ich jetzt in echt so. Und das ist was mich auf jeden Fall immer beschäftigt, dass ich mir vorstelle, wie ist das, wenn du wiederkommst? Was wirst du dann sagen?
Okay. Auch dir werde ich im nächsten Monat mit Sicherheit wieder vertrauen. Weil ihr euch bewährt habt als treue Verwalter. Ihr seid tolle Verwalter. Und meine Familie, ich sehe es, der geht's gut. Die strahlen, die lächeln bis über beide Ohren. Das ist klasse. Haben die super gemacht, oder? Vielen Dank euch. Wenn ihr die Sachen loswerden wollt, könnt ihr sie einfach da vorne irgendwo hinschmeißen. Genau. Ich will euch den Bibeltext nicht vorenthalten. Da heißt oder sagt Jesus, wenn der Herr zurückkommt und feststellt, dass der Diener seine Sache gut gemacht hat, wird es eine Belohnung geben. Achso, ich lese den Text davor auch nochmal. Da erwiderte der Herr, ich spreche von jedem treuen, umsichtigen Diener, dem der Herr die Verantwortung überträgt, sein Haus zu verwalten und seine Familie zu versorgen. Wenn der Herr zurückkommt und feststellt, dass der Diener seine Sache gut gemacht hat, wird es eine Belohnung geben. Ich versichere euch, der Herr wird diesem Diener die Verantwortung über seinen gesamten Besitz geben. Die Frage, die im Kern dessen steht, ist, bin ich Besitzer oder bin ich Verwalter? Besitze ich noch oder verwalte ich schon? Und die Herzenshaltung eines Jesus-Nachfolgers ist nicht 3-2-1 meins, sondern 3-2-1 seins. In Jakobus heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Wechsel des Schattens. Ich verstehe mich als Beschenkter mit all dem, was ich so meins nennen darf. All das nehme ich als etwas wahr, was Gott mir gegeben hat, wo ich meine Freude dran haben darf, wo ich mit umgehen darf. Aber ich strebe nach einer Herzenshaltung, die sagt nicht, das ist meins, sondern es ist seins. Ich verwalte das, was mir anvertraut wurde. Und ein Verwalter ist eben nicht der Besitzer der Dinge, sondern er handelt so, setzt die Dinge so ein, wie es im Sinne des eigentlichen Besitzers ist. Ich habe kürzlich über einen Mann gelesen, wo ich gedacht habe, diese Worte, die haben mich getroffen. Und ich habe gedacht, das drückt so viel aus, wo ich glaube, der hat diese Herzenshaltung so tief in seinem Leben eingepflanzt, es ist so verankert. Da stand über ihn, dass wenn er Menschen finanziell beschenkt hat, ihnen etwas Gutes getan hat, sich um Leute gesorgt hat, dann sind diese Menschen natürlich zu ihm gekommen, haben gesagt, hey, danke schön, danke dafür, dass du mir das gibst. Und er hat gesagt, hey, stopp, nein, 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 das ist nicht von mir. Jemand hat es mir gegeben, damit ich es dir geben kann. Das ist nicht mein Geld, ich bin bloß die Person, die es dir gibt. Ich habe gedacht, da ist ganz schön viel Wegstrecke noch vor mir. Aber das aus tiefstem Herzen sagen zu können, ich bin ein Verwalter, ich gehe mit den Dingen um, die mir jemand anders, nämlich mein himmlischer Vater, anvertraut hat, ist etwas völlig anderes, etwas Erstrebenswertes. Etwas, wo Jesus eine Verheißung drauflegt, wenn wir so leben, dass wir eine Belohnung kommen werden. Und wenn man, das mache ich jetzt nicht mit euch, das darf man gerne mal zu Hause machen, das selber zu studieren, was das eigentlich heißt, dieses Bild, wo Jesus sagt, er wird sich eine Schürze umbinden, er wird euch dienen. Das ist eine Belohnung, die ich im Himmel erfahren werde und welche Tiefe da drin steckt, finde ich immens. Wir sind ja gerade in dieser Aktion, mein Herz für sein Haus. Diese Umschläge habt ihr diesen Sonntag noch einmal auf euren Plätzen liegen. Und bei dieser Aktion geht es ja auch darum, durch unsere Finanzen etwas an Herzenshaltung gegenüber dem Haus Gottes auszudrücken. Und in diesem Jahr wollen wir damit die Anstellung von Daniel finanzieren. Etwas, wo wir sagen, hey, wir möchten jemanden für den Bereich junge Gemeinde komplett freistellen, möchten dort jemanden haben, der Dinge miteinander vernetzt, der Teams noch weiter nach vorne bringen kann, der in die unterschiedlichen, mit den unterschiedlichen Teams unterwegs ist, die wir in diesem Bereich haben, sei es die Kinderkirche, sei es Basics, sei es Jacks, sei es die Ranger, wo er unterschiedliche Schwerpunkte drin hat, aber zu sagen, hey, da investieren wir in eine Person nochmal, weil wir glauben, dass wir Segen in viele Generationen hinein haben. Damit Kirche ein Ort ist, wo junge Menschen von begeistert sind, sagen, hey, da kann ich mich pflanzen, da kann ich hinkommen, dort wird in mich letztlich investiert. Dort wird ein Fundament gelegt für meinen Glauben, das ist etwas, was ich dort mitnehmen kann. Und wir wünschen uns, dass sich mehr und mehr Menschen letztlich hier pflanzen können im Haus Gottes. Und gerade in dieser Generation unter 20. was für ein Segen ist es doch, wenn junge Menschen sagen, boah, Kirche, nicht sagen, Kirche ist öde, Kirche ist blöd, habe ich keinen Bock zu, ist langweilig, machen eh alles die anderen, sondern sie sagen, dort wird in mich investiert. Dort sehen Menschen meine Begabung, dort bekomme ich einen guten Rahmen, wo ich mich ausprobieren kann, dort werde ich in meiner Persönlichkeit gestärkt. Und das braucht an dieser Stelle, davon sind wir überzeugt, eine zentrale Person letztlich auch, die sich in andere wieder investiert und dort gute Dinge aufbaut. Und dafür wollen wir zusammenlegen und am 3. Dezember alle unsere Umschläge mitbringen. Vielleicht mit Bargeld gefüllt, vielleicht mit der Info, dass du die nächsten 12 Monate irgendwie einen Dauerauftrag eingerichtet hast. Und an diesem Tag wollen wir als Familie zusammenstehen, als Familie, die sich ihrer Verantwortung für ihre Kinder, ihre Teenies und ihre Jugendlichen bewusst ist. Und um eine Vorstellung irgendwie von der Größenordnung dafür zu kriegen und in welchem Rahmen wir uns da bewegen, wir sprechen von 26 Euro Beteiligung je Einheit. Die Einheit heißt, entweder bist du Single oder als Paar oder als Familie, 26 Euro im Monat. Und ich weiß, für einen Studenten sind 26 Euro richtig viel Kohle. Und das ist auch nicht wahrscheinlich nicht das Realistische, zu sagen, hey, das gibt ein Student auch tatsächlich rein. Oder eine Mama mit 3 Kindern alleinerziehend oder was auch immer. Aber vielleicht sind es 10 oder 15 Euro, wo man sagt, hey, das ist mein Beitrag, den ich da reingeben kann. Und gleichzeitig gibt es aber auch eben Menschen in unserer Mitte, die wissen heute nicht, ob sie 50, 100 oder 150 Euro dabei haben. Und denen würde es im Monat auch nicht auffallen, ob das da ist oder nicht da ist. Und wenn es ihnen auffallen würde, hey, dann klebt dir doch ein Bild von Daniel ins Portemonnaie und dann weißt du, dass du die junge Generation so richtig stark machst. Wir haben als Gemeindeleitung zusammengesessen und haben gesagt, wir möchten an dieser Stelle Vorbild sein, den ersten Schritt gehen. Und das bringt Leitung mit sich, manchmal aufs Wasser zu gehen, nicht zu wissen, ob jemand mitkommt oder nicht. Und haben die Zahlen zusammengelegt, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und wir werden mit knapp 12.500 Euro das erste Viertel dieser angepeilten Summe zusammenlegen. Und das sagen wir nicht, um von irgendjemand einen Schulterklopfer zu kriegen. Und wir haben uns gut überlegt, sagen wir es oder sagen wir es nicht. Sondern wir wollen gemeinsam zeigen, wir lieben das Haus Gottes. Es geht nicht darum, dass irgendjemand von uns Ehre für irgendetwas kriegt, sondern es ist ein Ausdruck davon, wir lieben das Haus Gottes und wir glauben, dass dieser Schritt, Daniels Anstellung, unglaublich wichtiger ist, extrem wichtig für die Zukunft unserer Gemeinde. Und das Ding ist ja, einerseits können wir eine Rechnung aufstellen, wie wir das als Familie bezahlen, aber ich möchte dir vorschlagen, diese Aktion und diesen Zeitraum bis zum 3. Dezember als Möglichkeit dafür zu nutzen, um dein Verwalterherz zu prüfen und auf die Probe zu stellen. Und jetzt kann man sehr leicht dahin kommen und denken, oh, lustig in der Predigt angefangen, jetzt geht es um mein Geld. Nö. Wenn du das denkst, dass diese Kirche dein Geld will, gib nichts. Ohne Witz, lass es. Wenn du jetzt in diesem Moment denkst, ist alles eine Show, das ist Abzocke oder was auch immer, lass es bleiben. Weil darum geht es null. Ich möchte dich einladen, dass du diese Aktion nutzt, wirklich um dein Herz zu prüfen. Wenn du sagst, ich bin Jesus Nachfolger, ich bin Christ, dann wirst du in der Bibel feststellen, dass Jesus 30% seiner Reden über Geld macht. Weil er weiß, welche Macht das in unserem Herzen hat. Jan hat in der letzten Woche gesagt, er glaubt oder hat den Eindruck, dass Gott um unser Herz kämpft. Und wir leben in einer westlichen Welt, wo Geld eine Riesenrolle spielt. Und wo du an unserem Bankkonto sehen kannst, welche Dinge uns wichtig sind. Wo wir uns investieren, wo wir Wert drauf legen. Wie wir mit unseren Finanzen umgehen, das drückt ganz, ganz viel aus. Und Jesus ringt darum, nicht weil er sagt, diese Kirche braucht Geld. Sondern weil er sagt, ich möchte dein Herz, ich möchte dich prägen, mehr an mein Bild hinein. Und deswegen lade ich dich ein, diese Zeit zu nehmen, dein Verwalterherz zu prüfen. Wie ist das? Ist es eigentlich etwas in meinem Verständnis zu sagen, ich nehme die Dinge von Gott an als ein Geschenk, die darf ich für mich einsetzen, weil Gott mir durchaus Dinge gönnt, aber in meinem Herzen bin ich ein Verwalter der Dinge, die er mir gegeben hat. Die Dinge mal aufzulisten, was sind die 20, 30 wertvollsten, materiell wertvollsten Dinge, wo du vielleicht so eine emotionale Verbindung zu hast. Das mal aufzuschreiben, das auf den Tisch zu legen, jedes auf einem Blatt hinzulegen, sich mal Gedanken drum zu machen. Da am Tisch zu stehen und zu sehen, hey, ich bin echt beschenkt, ich habe ein Auto. Mir gehört keine Wohnung, aber ich habe einen Bausparvertrag. Ich habe Weihnachtsgeld. Ich habe monatliches Einkommen. Ich bin von meiner Oma beschenkt, was auch immer. Ich habe tolle Dinge und da darf ich mich dran freuen. Und ich bin gesegnet dadurch. Und das ist großartig. Und dann einen Schritt zurückzugehen. Sehr bewusst und zu sagen, Gott, ich lege dir das hin. Ich bin Verwalter dieser Dinge. Oder ich will Verwalter, nicht Besitzer dieser Dinge sein. Das ist ein sehr bewusstes Loslösen von Dingen, weil ich glaube, in unser aller Leben, und ich nehme mich dazu 100% mit rein, gibt es Dinge, die uns viel zu sehr binden. Die uns viel zu wichtig sind, die uns den Platz, die Gott den Platz in unserem Leben streitig machen wollen. Und zu sagen, ich löse mich davon. Ich gehe einen Schritt zurück, ich nehme eine andere Perspektive ein. Weg vom Besitzer hin zum Verwalter und lege das hin und sage, Gott, wenn du willst, dass ich irgendetwas davon wegtue, dann werde ich das tun. Dann will ich gehorsam sein. Und dieses Loslösen davon, etwas abzugeben, und sei es nur gedanklich, weil vielleicht sagt Gott überhaupt nicht, dass du irgendetwas davon weggeben sollst, aber dieses gedankliche Loslösen, das im Herzen, diese emotionale Verbindung zu kappen, zu sagen, ich bin Verwalter dessen, ist ein geistlicher Sieg. Ist etwas, was sich mehr in das Bild Christus hineinprägt. Und das ist das, was Gott letztlich mit uns möchte. Im Himmel gibt es kein Bezahlsystem mehr, gibt es kein Geld mehr. Nach deinem Tod ist all das eh weg. Das, was zählt, ist, wie ist dein Charakter geprägt. Und daran ist Gott in Wirklichkeit interessiert. Verlierst du deinen Seelenheil, wenn du das nicht machst? Nö, sicherlich nicht. Aber Jesus verspricht mir eine Belohnung, wenn ich mit dieser Herzenshaltung unterwegs bin, wenn ich mich verändern lasse von ihm hin zu einem Verwalter, dann sagt er, das werde ich belohnen, ich werde mir eine Schürze umbinden und ich werde dich bedienen in Ewigkeit. Das ist für mich Anreiz zu sagen, ich beginne heute schon damit, mein Zimmer aufzuräumen, weil es um Mittag will ich die Belohnung haben. Und ehrlich, solche Themen, wenn man da so sitzt, kann ich mir vorstellen, dann regt einen das auf. Warum muss mein Besitz, mein Reichtum problematisiert werden? Warum müssen wir da überhaupt drüber reden? Das nervt. Lass mich in Ruhe damit. Ja. Und auf der anderen Seite bin ich dankbar immer wieder für solche Momente, wo ich sagen kann, okay Gott, da bohrst du vielleicht ganz schön tief gerade. Aber ich habe gesagt, ich will dir nachfolgen. Ich will dir ähnlicher werden. Und deswegen bin ich dankbar für solche Momente und bin ich dankbar für so eine Aktion. Ja, auf der einen Seite wollen wir damit etwas umsetzen und auf der anderen Seite ist es der Moment, mein Herz zu prüfen, damit Gott Veränderungen schaffen kann. Und deswegen liebe ich solche Dinge, weil da so viel mit unserem Herz passiert. Und ich lade euch ein, mit mir aufzustehen, dass wir noch zusammen beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dein Leben gegeben hast, das Kostbarste, was du hattest. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir von dir erkauft sind, da wo wir dieses Angebot von dir angenommen haben. Danke dafür, dass wir dir unendlich wertvoll sind. Und danke dafür, dass du mit uns einen Weg gehen möchtest, dass du uns mehr an dein Bild hineinprägen möchtest. Jesus, ich danke dir dafür und das ist schmerzhaft. Wenn ich mir so ein Bild vorstelle, so ein Stein und ein Bildhauer steht davor und kloppt da dann rum und die Steine fliegen weg, weil das Tatsächliche zum Vorschein kommen will, das, was du dort hineingelegt hast, dann ist es schmerzhaft, weil da fliegen Dinge weg und das mag wehtun. Aber Gott, am Ende entsteht so etwas Schönes, das, was du dir eigentlich gedacht hast, etwas, was dein Bild widerspiegelt. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass wir uns auf diesen Weg einlassen, uns mehr an dich verwandeln zu lassen, in dein Bild. Danke Gott, dass du großartig bist, dass du großzügig bist und dass du uns Dinge anvertraust. danke dafür, dass du ein Belohner bist, der sich selbst so vorstellt in der Bibel, der großzügig ist, der uns etwas gönnt und der mit uns einen Weg bestreitet. Danke dafür. Amen.